Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Sportlich läuft's gut. Nach den 7 Spielen der Rückrunde stehen 12 Punkte zu Buche, ein Punkt weniger als aus den 17 Spielen der gesamten Hinrunde. Geschafft ist damit noch nichts, aber es sieht immer besser aus. 5 Punkte gegen Top-Teams der Liga und eine Niederlage klingen nach einer stabilen Bilanz. Die nächsten 10 Spiele weiter so auftreten und wir können mit dem Klassenerhalt rechnen. Glück gehört natürlich auch dazu. So wie sich die Trainer der Gegnerteams nach den letzten beiden Spielen über die Schiedsrichter mokiert haben, hätte die Punkteausbeute auch anders aussehen können. Wir nehmen, was wir kriegen und freuen uns über das, was wir haben. Was Dynamo demnächst weniger hat, ist Geld, denn es werden mal wieder Strafzahlungen fällig. Für das Abbrennen von Pyro im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 4. Oktober muss Dynamo insgesamt 1.200 Euro zahlen. Das erscheint wenig, vor allem wenn man sich anschaut, was beim DFB sonst so los ist. Die Sportgerichtsbarkeit hat die Bürdebauern für die Ausschreitungen während ihres Heimspiels gegen Dynamo hart bestraft. Neben den Strafzahlungen in Höhe von 186.000 Euro wurden sie mit einem Teilausschluss von Zuschauern bestraft. Davon hatte sich der Verband eigentlich verabschiedet, als 2017 viele Fanszenen an Protesten gegen die Sportgerichtsbarkeit der DFB den Krieg erklärt hatten. Der damalige DFB-Präsident Grindel, der später wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war, erklärte zu diesem Zeitpunkt doch etwas überraschend. Zitat: Der DFB empfiehlt seinem Kontrollausschuss, bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist. Im letzten Jahr wurde Lok Leipzig mit einem Teilausschluss belangt, das wurde dann aber nach Einspruch zur Bewährung umgewandelt. Die Bürdebauern haben nun aber die Arschkarte gefangen. Man muss sich die Formulierung von Grindel nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht um Fans, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist. Das sind nämlich diesmal besonders viele, denn während der Auseinandersetzungen hinterm Block, während der Halbzeitpause und auch während der zweiten Halbzeit war der Block voll. Aus Gästeblock-Perspektive war nicht zu erkennen, dass da nennenswert große Gruppen gefehlt hätten. Mal wieder danke für nichts an den DFB. Unklar ist dabei noch, ob der DFB nun eine Welle von hartem Vorgehen zeigen möchte, um den Druck der Innenministerkonferenz zu mindern, oder ob es Rache für die Proteste der Fans ist, die zuletzt die Veräußerung der Fernsehrechte an Investoren scheitern ließen, oder, und das befürchten wir, es den Verbänden einfach gerade egal ist. Demnächst sollen dann ja die Stadionverbotsrichtlinien geändert werden, und zwar in einem sehr intransparenten Prozess. Intransparent heißt dabei, dass keine Fanvertreter gefragt wurden oder die Expertise zum Beispiel der Fanbetreuer und Mitarbeitenden der Fanprojekte. Wir erwarten einen heißen Frühling auf den Rängen. Währenddessen hat die DFL auf ihrer Mitgliederversammlung die Einführung einer U21-Liga beschlossen. Es haben also die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligavereine dafür gestimmt. Für uns Fans ist es allerdings fast wurscht, denn die Spiele sind ohne Öffentlichkeit geplant. Wenn man liest, dass extra erwähnt wird, dass nicht einmal Spielerberater zugelassen sein sollen, weiß man nicht so recht, ob man lachen oder weinen soll. Am Ende der Saison soll es dann ein Best-of-4-Turnier geben. Das Ganze kann man aus Spielerentwicklungssicht betrachten, aber was ist Fußball ohne Fans? Grütze. Dynamo will in diesem Wettbewerb eine zusätzliche Mannschaft antreten lassen, die derzeitig in der Sachsen- und nächstes Jahr wahrscheinlich in der Oberliga antretende erste Nachwuchsmannschaft bleibt jedenfalls erhalten. Wir haben diesmal ein Interview mit den beiden Fan-Projektmitarbeitern Tom Kaiser und Erik Gut geführt, die bei der diesjährigen Bildungsflanke die U16 von Dynamo und Borea begleitet haben. Hier ist nun die 211. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja. 23. Spieltag, 22. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, Hannover 96 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Vor der Anreise wurde medial viel geraunt. Von Mannschaften, die während der Anreise die Wege der Dynamo-Fans kreuzen würden oder gar vor Ort wären, wie die Auswärtsfahrer von Meppen. An die Fans dieses Vereins habe ich persönlich gar keine guten Erinnerungen. Ihr Spiel in Hannover wurde zeitgleich mit Dynamo angepfiffen, also keine Möglichkeit, dort noch einen weiteren Grauen zu besuchen. Trotzdem ist es wirklich seltsam, dass außerhalb der saure Gurkenzeit, wie früher die Sommermonate genannt wurden, als nichts Berichtenswertes passierte, weil alle im Urlaub waren, solche Meldungen jetzt Nachrichtenwert haben. Es ging weiter in der Mission, das Feld von hinten aufzurollen. Fürth hatte am Freitagabend 3 Punkte geholt und damit für den Moment die rote Laterne abgegeben. Die hatten nun die Dynamo-Fans im Gepäck und genau diese rote Laterne sorgte bei der Materialkontrolle am Einlass für die größten Diskussionen. Es hatte ein bisschen was von einem Loriot-Sketch, weil die Ordner die Brandgefahr monierten, während die Laterne, die aus Pappe bestand, im Dauerregen durchweichte. Überhaupt die Kontrollen. Sehr langsam, pingelig und unfreundlich. In der überdachten Arena war das Dach an einigen Stellen undicht, es tröpfelte nicht, es rauschte. Eine gute Werbung für den namensgebenden Sponsor ist es nicht gerade. Wir hoffen, dass dessen Fertighäuser ein besseres Dach haben. Der Gästeblock war gut gefüllt, die Mitmachquote hoch. Wir waren optimistisch und trotzdem. Hannover war punktgleich mit dem Relegationsplatzinhaber Elversberg auf Platz 4. Einfach würde es also nicht werden. Dazu kam, dass Hannover eine der stärksten Offensiven der zweiten Liga hat und inklusive dieses Spieltags erst in 3 Partien ohne eigenen Treffer geblieben war. Heute war einer dieser seltenen Tage und es war grandios. Dynamos Defensive leistete ganze Arbeit, da war natürlich die ganze Mannschaft dabei und was die nicht retteten, verhinderte Tim Schreiber, der einen richtigen Sahnetag hatte. Am Ende wurde mit einem Punkt nach Hause gegondelt. Wer weiß, wie wichtig der noch werden wird. Ja. 24. Spieltag, 27. Februar, Freitag 18.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98. Die Vorzeichen der Partie waren nicht die allerbesten. Los ging der Nachmittag mit viel Sonnenschein und verstopften Straßen, denn die Fahrer von Straßenbahnen und Bussen beteiligten sich an einem Warnstreik ihrer Gewerkschaft. Für uns hieß es schlicht und einfach laufen. Zum Glück war der Frühling da. Am Ende eines magischen Abends und in der Nachbetrachtung schoben die Darmstädter, nicht nur die Fans, sondern auch ihr Verein, den Ausgang der Partie auf eine angebliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Uns persönlich ist es relativ wurscht, welche Legendenbildungen es für die Darmstädter, angefangen von deren Trainer, Spieler und Presseabteilung, es braucht, mit dieser Enttäuschung umzugehen. Wie so oft sagt es mehr über die Sprechenden aus, als über die Sache, über die sie sprechen. In diesem Fall zeigt es, dass sich die Lilien ihrer Sache und Favoritenrolle sehr sicher waren und mit einem anderen Ausgang gerechnet hatten und okay, gute Verlierer sind sie sehr offensichtlich nicht. Vielleicht haben sie es aber auch schlicht verlernt nach 13 Spielen ohne Niederlage. Im Nachgang monierten sie nicht nur die rote Karte für ihren Spieler in der 72. Minute, sondern wollten diese ungeschehen machen, weil ja schließlich Dynamos Thomas Keller ziemlich zu Anfang des Spiels nur eine gelbe Karte bekommen hatte, obwohl einige der Darmstädter Spieler eine rote wollten. Feine Sportsmänner sind das. Dieser Aufreger wurde dann so lange als Medienmeldung durchs Fußballdorf getrieben, bis sich die Schiedsrichtervereinigung zu einer Stellungnahme gezwungen sah. Marco Fritz, Leiter Regelauslegung und Evaluation bei der Schiri GmbH, betonte, dass beide Szenen auf den ersten Blick ähnlich anmuten, sie jedoch keinesfalls identisch seien. Wir zitieren: Beim Foulspiel von Thomas Keller an Isaac Littberg hatte der Angreifer keine Ballkontrolle. Zudem ist nicht auszuschließen, dass der Dresdner Torwart vor Littberg an den Ball gekommen wäre. Beim Foulspiel von Patrick Pfeiffer an Ben Bobtzien hatte der Stürmer die Ballkontrolle. Und auch wenn er nicht in einer ganz zentralen Position war, hätte er ohne das Foul innerhalb kürzester Zeit aus aussichtsreicher Position abschießen können. So der Ex-FIFA-Referee. Was zwischen dem Spaziergang zum Stadion und den abschließenden Diskussionen geschah, wird uns lange im Gedächtnis bleiben. An diesem Abend entwickelten die Goldfüße auf dem Platz und die Fans auf den Rängen, und zwar auf allen, nicht nur im K-Block, eine Wucht, die alle mitriss und dabei eine Magie schafften, die zwar oft beschworen wird, wenn von einer Heimmannschaft oder der lauten Kulisse geschwärmt wird. Aber wenn wir ehrlich sind, hatten wir sie schon länger nicht mehr erlebt. Zeit wurde es. An diese Stunden werden wir uns lange erinnern, denn alle gaben alles. War es der schönste Fußball der Welt oder der beste? Uns egal. Am Ende landeten 4 Spieler von Dynamo in der Kickerelf des Tages. Auch das ist uns egal, aber immerhin ein kleines Indiz, was sie auf dem Spielfeld abgerissen hatten. Die Kritik an Tim Schreiber dürfte mit dieser Leistung erneut kleiner geworden sein. Er rettete mehrfach den Sieg. Der Doppelpack von Vincent Vermeer machte alle glücklich, und dass dann auch noch Christoph da Ferner nach seiner Einwechslung traf, versetzte uns kurzzeitig in Ekstase. Das kleine Gegentor in der 90. sei den Darmstädtern gegönnt. 3:1, gerne mehr. Das Ergebnis sorgte das ganze Wochenende lang für gute Laune. Egal wie es weitergehen wird, hier hat Dynamo gezeigt, wie schön und richtig gut sich das alles anfühlen kann. Danke, Dynamo. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Der FSV Zwickau hat gemeinsam mit dem Zwickauer Fußballgeschichten e.V. und weiteren Fans eine neue Spendenaktion ins Leben gerufen. Mittlerweile sind sie in Deutschland und international dafür berühmt, mit aufwendigen Aktionen nicht nur das Überleben ihres Vereins zu sichern, sondern mit wirklich schönen Projekten in ihre Stadt hineinzuwirken. Diesmal geht es unter dem Motto »Die Halde muss wieder beben« darum, zum einen an ein geschichtsträchtiges Datum zu erinnern und zum anderen das Weserstadion oder ganz korrekt Westsachsenstadion, bei den Fans eben Halde genannt, für den Nachwuchs zukunftsfähig zu machen. Am 17. März jährt sich zum 50. Mal der Tag des legendären Spiels gegen Celtic Glasgow, bei dem der FSV Zwickau vor offiziell 42.000 Zuschauern ins Halbfinale des Europapokals einzog. Für das Jubiläum wurden jetzt ganz große Pläne geschmiedet, die mit dem Crowdfunding finanziert werden sollen. Eine Feier mit den noch lebenden Legenden von damals. Es wird, wenn alles klappt, bisher verschollenes Filmmaterial aus dem Europapokal präsentiert. Außerdem soll ein zweites Legendeneck entstehen, dazu neue Fassadengestaltungen in der Stadt, und am Ende wird auch noch das Westsachsenstadion für den Nachwuchs fit gemacht. Klingt total super, wir packen euch den Link in die Shownotes.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ihr hört gleich ein Interview mit Tom Kaiser und Erik Gut vom Fanprojekt Dresden über die Bildungsflanke 2026. Bei dieser Bildungsreise ging es für die U16 von Dynamo und von Borea Dresden nach Theresienstadt. Im tschechischen Terezín, zu Deutsch Theresienstadt, befand sich zu Zeiten des Nationalsozialismus ein Ghetto. So wurden Stadtteile genannt, in denen die jüdische Bevölkerung gezwungen war zu leben und oft von dort in Vernichtungslager wie Auschwitz transportiert wurde. Das Ghetto Theresienstadt hatte dabei eine spezielle Rolle. Es wurde in Propagandafilmen der Nazis als Vorzeige- bzw. altes Ghetto dargestellt. Die Verhältnisse waren dadurch zeitweise etwas besser als in gewöhnlichen Konzentrationslagern. Ein Viertel der Gefangenen des Ghettos Theresienstadt, etwa 33.000 Menschen, starben dort vor allem wegen der entsetzlichen Lebensumstände. Etwa 88.000 Häftlinge wurden nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager wie Treblinka, Majdanek oder Sobibor deportiert. Davon überlebten nur ca. 4.000 Menschen den Krieg. Unter den Toten waren auch viele tausend Kinder. Im Ghetto Theresienstadt wurde aber auch Fußball gespielt. Dies geschah zu Propagandazwecken. Die Nazis verwendeten die Aufnahmen für Filme, die die angeblich guten Bedingungen dokumentieren sollten. Gleichzeitig war der Fußball ein Teil der Kultur der Lagerinsassen. Es fanden Dutzende Spiele statt. Mannschaften wurden oft nach den ehemaligen Berufen der Inhaftierten gebildet, zum Beispiel Metzger oder Bäcker. Hierzu gibt es zum Beispiel den Film Liga Terezín. Nun aber zum Interview. Wir sprechen heute mit Tom Kaiser und Erik Gut vom Fanprojekt Dresden. Ihr habt beide an der diesjährigen Bildungsflanke teilgenommen und die begleitet. Und wir wollen von euch mehr darüber erfahren. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo.
Hallo, Anne. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ganz am Anfang, ganz allgemein, was ist die Bildungsflanke eigentlich?
Ja, da würde ich mal anfangen. Die Bildungsflanke ist ein vereinspädagogisches Projekt, kann man sagen. Entstanden damals 2020 mit dem Verein zusammen, der SG Dynamo Dresden und der Faninitiative 1953 International. Rückführend kann man sagen, es findet ja seit 2012 immer die Fair-Aktionswoche statt im Oktober, wo der Verein mit dem Sondertrikot aufläuft, Love Dynamo Hate Racism. Also wo man das Motto quasi sagt, man bekennt sich zur klaren Werten, zu Toleranz und Menschlichkeit, und ich glaube, das wollte man damals 2020 auch in den Jugendbereich mit implementieren. Und ja, die Bildungsflanke, man kann nur sagen, es sind zwei wichtige Bausteine aus dem Leitsatz auch mit dabei, nämlich Leitsatz 7 und Leitsatz 10, wo man davon spricht, man will Nachwuchsspieler auch in der Persönlichkeit fördern, in ihrer Entwicklung quasi. Und wie ich schon eben gerade gesagt habe, auch Leitsatz 10, dass der Verein ja für alle ist und egal aus welchen Kulturen, aus welchen Schichten, quasi das tut man ja durch so eine Bildungsreise auch praktisch umsetzen. Und dafür steht die Bildungsflanke. Man will quasi auch Geschichte für junge Menschen erlebbar machen. Man möchte verschiedene Orte, die einen geschichtlichen Hintergrund haben, bereisen und Stück weit auch mit dem Medium Fußball anschaulich für junge Menschen gestalten. Ja, dafür steht die Bildungsflanke.
Der Verein hat eine Meldung veröffentlicht. Da war dann zu lesen, dieses Jahr war es die U16 von Dynamo und Borea war dabei. Warum die U16? Warum Borea? Wie kommt ihr zur Auswahl der Leute, die an dieser Bildungsreise teilnehmen?
Der Ursprung dafür, welche Mannschaften ausgewählt werden, das war zu Beginn erstmal waren es die Partnervereine eigentlich, wo man gesucht hat, okay, mit welchem Verein kann man das zusammen machen, hat sich FSV Zwickau angeboten, dann war auch dieser Bautzmann im Gespräch, was leider kurzfristig dann aber nie funktioniert hatte, und jetzt hat man sich überlegt, wen könnte man vielleicht noch nehmen, und da ist man auf den Dresdner Weg gekommen, Vereine davon zu unterstützen, Dynamo Dresden, und sagen, okay, gemeinsam mit denen dieses Partnerprojekt zu machen und dann immer eigentlich im Wechsel zu gehen, andere Vereine aus dem Dresdner Weg weiter zu nutzen. Perspektivisch ist auch mal angedacht, vielleicht die internationale Kooperation mit Uschina Dlabem. Das ist aber noch Zukunftsmusik, sage ich mal, aber die Ideen gibt es ja, aber dahergehend werden die Partnervereine gewählt.
Wer begleitet das Ganze vom Verein von Dynamo Dresden?
Vom Verein Dynamo Dresden ist der Fanbeauftragte Marek Lange mit dabei und der Nachwuchsleiter aus dem Internat, der Lars Nitsche. Die betreuen das Ganze. Die Trainer der jeweiligen Jugendmannschaften unterstützen das Ganze mit. Die kennen natürlich auch ihre Jungs und können dann auch im Nachgang halt einfach nochmal abfragen, wie das für die jetzt war. Weil wir sehen die dann nicht so schnell wieder meistens, aus unserer Perspektive jetzt heraus. Dann können wir aber so nochmal die Trainer als Mediator nutzen, sozusagen, um dann nochmal eine Rücksprache zu haben. Und ansonsten ist halt wie dieses Jahr zum Glück mal wieder jemand von der Faninitiative 1953 international dabei gewesen. Das ist jetzt nicht vom Verein, aber noch wichtig zu erwähnen, dass die halt auch wieder ihren Part mit hat und das Ganze unterstützt haben.
Wie lange wird sowas im Voraus geplant und wie entsteht so ein Programm?
Genau, also dieses Jahr war der Planungsaufwand ein bisschen geringer, weil wir dem Jahr davor schon in Theresienstadt waren und durch eine Prager Agentur, mit der wir stark in Kontakt sind, hatten wir dann einen guten Austausch, die Rahmenbedingungen auch vor Ort quasi geplant haben für uns. Und dadurch war es dieses Jahr von der Planungsdauer nicht so lang, vielleicht so 2 Monate. Letztes Jahr war es dann schon ein bisschen intensiver, weil man gucken musste, okay, mit wem kann man zusammen eine Kooperation starten vor Ort? Wer hat da auch einfach das Know-how und die Expertise, um uns da auch gut unterstützen zu können? Und genau, also es ist grundsätzlich vielleicht immer ein halbes Jahr, sage ich jetzt mal, halbes bis dreiviertel Jahr. Und dieses Jahr war es halt, wie gerade eben schon erwähnt, kürzer.
Wie ist euer Anteil dann da drin an der Bildungsflanke, an der Bildungsreise? Also seht ihr die Leute, die ihr da betreut, zum ersten Mal in diesen 2 Tagen oder betreut ihr den Nachwuchs von Dynamo vielleicht auch längerfristig?
Genau, also unser Anteil ist so, dass wir durch unsere langjährige Erfahrung auch, was Bildungsangebote angeht, auch im Stadion mit verschiedenen Zielgruppen, Schulklassen und auch den Jugendmannschaften, sehen wir uns da schon als starken Player an, um da auch zu unterstützen, unser Know-how, unser Wissen, unsere Methodenvielfalt auch mit einfließen zu lassen. Wir haben seit 2020 auch ein spezielles Konzept für Jugendspieler, das nennt sich Spielmacher Offensiv für Fairplay, wo wir in den Ferien gezielt mit den von der U13 bis zur U19 mit den Jugendspielern Workshops geben zu den Themeninhalten, die wir so auch schon im Lernzentrum selbst, also im Lernort, im Stadion mit unseren Zielgruppen durchführen. Genau.
Lasst uns zum konkreten Bildungsflankenausflug dieses Jahr kommen. Könnt ihr den näher beschreiben? Wie lief es ab? Was waren die Programmpunkte? Was waren Schwerpunkte? Und dann vielleicht am Ende auch besondere Erlebnisse während der diesjährigen Bildungsflanke.
Genau, also wie dieses Jahr oder wirklich auch letztes Jahr ging das zu der Gedenkstätte Theresienstadt, in das ehemalige Ghetto. Das, was damals so als Vorzeigeghetto dienen sollte zu NS-Zeiten, für Propagandazwecke einfach. Dort wollen wir einfach wieder die Geschichte erlebbar machen, weil Jugendliche nehmen natürlich deutlich mehr mit, das vor Ort zu erleben, also die Gedenkstätte zu erleben, als das aus Büchern halt irgendwie mitzunehmen. Und da ist Theresienstadt schon ein guter Verknüpfungspunkt, weil die auch das Thema Fußball mit reingenommen haben. Das ist an der Lebenswelt der Jugendlichen gerade mit dran. Man kann eine Verbindung, eine persönliche Emotionalität dazu schaffen. Im Gegensatz zu Zahlen, das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber es kann wenig Leute können mit 1,5 Millionen Menschen, die jetzt umgebracht wurden, das anfangen. Aber man kann damit eine Biografie anfangen, die im Fußballkontext steht. Aha, man kann eine Verbindung aufbauen. Und die schafft man eigentlich relativ gut in Theresienstadt. Da gab es die Liga Theresien von den damaligen Insassen, von den Juden, die Liga gegründet hatten, die aus Berufen bestanden und versucht haben, ein Stück Normalität für sich wieder zu holen. Und das den Jugendlichen näher zu bringen, ist noch was anderes, das ist näher an den dran, an der Lebenswelt halt einfach. Und das zu verstehen, das zu erleben, ist ja das Wichtige, die Geschichte erlebbar machen. Dadurch sind wir auf Theresien gekommen und Theresienstadt. Da begann das halt mit einer Führung in 2 Gruppen, dass man auch, dass die Spieler sozusagen nah miterleben können. In einer großen Gruppe kann man sich ein bisschen wegducken und verstecken. So nimmt man dann doch eher was wahr, was die Führung uns gegeben hat, erzählt. Zum Abend gab es dann auch einen Workshop. Das war die Prager Agentur echt cool gemacht. Die hat wieder diesen Fußballbezug mit reingebracht zu Theresienstadt. Dass die Jugendlichen sich wieder intensiv damit auseinandersetzen konnten. Warum wurde Fußball gespielt? Wie wurde das aufgebaut? Warum haben die das gemacht? Das ist schwer zu begreifen, wenn man jetzt erstmal in Theresienstadt ist. Dort wohnen jetzt Menschen. Früher haben die Fußball gespielt, war unfassbares Leid. Wie kann man sich das vorstellen, das in diesem Workshop nochmal nachzuarbeiten an dem Abend? War ein krasser Tag für die Jugendlichen, das habe ich auch echt gut gemacht. War auch nochmal, hat das Ganze rund gemacht den ersten Abend. Zweiten Tag, am Vormittag, war dann ein Film wieder angesetzt über den deutschen Fußballclub Prag, wo sozusagen auch Juden damals mitgespielt haben, wo alles verboten war, der es auch gegründet hatte. Und wo Persönlichkeiten, die dann auch nach Theresienstadt zum Beispiel kamen, mit in dem Film zu sehen war, weil wir die Verknüpfungspunkte geschaffen hat, indem das dann auch geendet ist, indem wir nochmal eine große Reflexionsrunde haben, die Jugendlichen aber ihre Fragen stellen konnten, wir nochmal tief in das Thema eingegangen sind und wir so einen coolen Abschluss hatten. Geplant war eigentlich noch ein kleines Abschlussspiel zwischen den Vereinen Borussia Dresden und Dynamo. Aus Zeitgründen und des Wettergeschulden sind wir dann aber nach Hause gefahren. Genau. Ich denke mal, der Erik, ob da noch was zu ergänzen hat, von zwei intensive Tage.
Genau, was ganz spannend zu erleben war, waren eigentlich so das Ende des Workshops am ersten Tag. Also man hat so gemerkt bei den Jungs nach der Führung und dann dem Workshop, dass da schon so das Pensum runter war, also dass sie sehr ermüdet wirkten. Und dann hat man aber am Ende, die sollten ja so einen eigenen Fußballclub quasi gründen. Das war so ein Teil der Aufgabe. Und am Ende hat man so ein Turnier gespielt mit Schnick, Schnack, Schnuck und so ein kleines. Und bei den Jungs hat man so gemerkt, dass da so wieder eine Freude, Energie in den Körper reinkam. Und das war so ein bisschen symbolisch auch für die damalige Zeit halt, dass der Fußball einfach so den Menschen dort bei dem großen Leid Kraft gegeben hat, Energie. Man hat irgendwie den Alltag vergessen und irgendwie war da so eine gute Verbindung. Also es hat richtig gut gepasst. Genau, das war sehr, sehr schön zu sehen, halt, was da durch den Wettbewerbsmodus da auch wieder an ja, Positivität auch wieder sich entwickeln kann.
Das für die Jugendlichen dann natürlich im Nachhinein aber cool, weil man einfach dieses harte und schwierige Thema nochmal mit was Positivem irgendwie verknüpfen kann. Mhm. Und das irgendwie nochmal positiver besetzt ist, sozusagen auch der Tag allgemein.
Waren die Jungs zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert? Waren die schon bei einer anderen Bildungsflanke dabei? Oder war das jetzt was komplett Neues für die inhaltlich?
Ja, die 16 war auch eigentlich so von ihrer ja, Schulbildung eigentlich jetzt sehr passend, weil das Thema halt bei denen in der Schule gerade vielleicht auch aktuell dran war und die da natürlich da eine gute Verknüpfung hatten und dann auch nochmal ein anderes Beispiel zu erleben, okay, was ist in Zeiten des Nationalsozialismus passiert, wie haben die Menschen da gelebt, was gab es da für Lebenssituationen und wenn wir das Wissen auch hatten, dass wir dann sagen konnten, okay, dadurch, dass es im schulischen Bereich schon dran war, dass es dann nie irgendwie für die komplett was Neues ist und sie vielleicht auch in eine Überforderung kommen, das ist ja auch ganz wichtig, dass so ein Thema dann nie zu schwer auf die Jugendlichen wirkt. Genau deswegen hat man sich auch explizit für eine U16 entschieden.
Was für ein Feedback habt ihr von den jungen Spielern bekommen?
Also man hat zu Beginn gemerkt, man muss jetzt in den Kopf des Jugendlichen hineinversetzen, die haben Bock auf Fußball spielen, die haben Ferien und jetzt müssen die zu einer Bildungsfahrt. War natürlich so im ersten Moment, okay, was erwartet uns jetzt hier erstmal? Also, natürlich springt dann kein Jugendlicher freudig aus dem Bus raus, das ist klar. Aber man hat so im Laufe des Tages gemerkt, okay, das ist ein wichtiges Thema. Krass, das alles zu sehen eigentlich. Damit hat man jetzt gar nicht gerechnet, das dann noch so aufzuarbeiten. Und welche Fragen die nachgestellt haben, konnte man schon sehen. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Die fanden den Tag gut, auch wenn die mal nie Fußball spielen konnten. Und die haben sich dadurch was mitnehmen können. Wir haben jetzt keine direkte Rückmeldung. Die kommt noch durch den Verein, weil die einen Fragebogen an die Trainer gestellt haben. Also mitgegeben haben. Der wird uns noch erreichen, aber anhand von den Gesprächen, die wir mit den Jugendlichen geführt haben, fanden sie es sehr gut, sehr informativ, sehr nah auch dran. Das hat die Prager Agentur, die die Führungen halt gegeben hat, auch sehr gut gemacht mit dem Workshop. Von daher sind die Rückmeldungen eigentlich überwiegend positiv, so mitgenommen haben.
Könnt ihr uns sagen, wie das Ganze finanziert wird? Und wenn ja, hat das Fanprojekt dann Anteil da drin oder wird das aus Spenden finanziert oder ist es ein Teil, mit dem ihr einfach gar nicht betraut seid?
Ganz tief in der Materie stecken wir natürlich, was die Finanzen betrifft, nie. Was wir als Fanprojekt jetzt leisten können, ist in der Hinsicht erstmal unsere Arbeitskraft, die wir auf jeden Fall dafür geben. Als Kooperationspartner, das sagen wir, nehmen jetzt dafür kein Honorargeld, sondern wir geben unsere Arbeitskraft, unterstützen das, ein wichtiges Projekt, wo wir auch gern dabei sind und gern unterstützen wollen. Das können wir jetzt sagen. Zur kompletten Finanzierung, das übernimmt der Verein. Ja. Und soweit wir das wissen, werden zu diesem Aktionsspieltag 6 Spieltagstrikots versteigert. Und davon fließt die Hälfte der Einnahmen in die Bildungsflanke und die andere Hälfte zu 1953 international.
Also der Verein hat in den letzten Jahren, auch das Fanprojekt hat es gemacht, Meldungen über die Bildungsflanke gemacht, manchmal mit einem kleinen Video.
Und es wurde dann öfters kommentiert, dass sich die Jungs ums Fußballspielen kümmern sollen und dass Politik nichts im Stadion verloren hat. Wie geht ihr mit so einem Einwänden um? Was ist da eure Antwort drauf?
Also ein Stück weit ist die Verantwortung ja beim Verein schon da, weil man das ja, wie ich es schon erwähnt hatte heute, im Leitbild quasi das so fest verankert ist. Also Persönlichkeitsentwicklung hat viel damit zu tun, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, sich stark zu machen für gewisse Werte, die für Menschlichkeit stehen. Und irgendwann mehr auch Nachwuchsspieler wie Spieler selbst auch Vorbilder sind für junge Menschen und was nach außen tragen sollen auch. Und deswegen sowas auch wichtig ist. Also von daher, genau, sollte man sich als Verein da auch stark platzieren. Und für uns als Fanprojekt ist es auch wichtig, das zu unterstützen, weil genau solche Werte auch in unserem Leitbild als Träger vertreten sind. Und wir deswegen uns auch gerne stark machen wollen dafür und das auch gerne unterstützen. Genau.
Wenn ihr euch die ideale Bildungsreise für Nachwuchsspieler der SK Dynamo Dresden backen könntet, wie würde die aussehen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen da drin? Oder anders, was könnt ihr euch vorstellen, wohin sich die Bildungsflanke vielleicht auch noch entwickelt?
Wohin sie entwickelt? Also wenn wir wirklich mehr Zeit hätten, auch mit den Jugendspielern gemeinsam, damit wir es komplett rund machen können, wäre für uns natürlich, dass wir erstmal ein Vorbereitungstreffen haben mit den Jugendspielern, also mit der Jugendmannschaft, die zu der Bildungsflanke kommt, die ins Thema nochmal vorbereitet, was die erwarten wird, denen vielleicht schon kleine Aufgaben mitgeben können für den Tag einfach. Und dann den Tag erleben natürlich, den wir vielleicht dann nochmal auf 2-3 Tage verlängern könnten. Und dann wäre es eigentlich wichtig, um den Bogen nochmal richtig zu spannen, uns dann nach 1, 2, 3 Monaten nochmal zu treffen, nochmal, was habt ihr euch mitgenommen, das Ganze nochmal evaluieren, sagen, okay, so sagen können, wer hat noch Fragen offen? Manchmal bleibt das ja, man weiß ja, wie man sich vielleicht genau wenden kann. Wir waren dabei, wir sind bekannte Gesichter und sagen können, in der Runde ist nochmal gut, Fragen, die offen geblieben sind, einfach nochmal zu beantworten. Das wäre für uns, was glaube ich schon realisierbar irgendwann wäre, wenn wir die Zeit haben, aber umsetzbar. So, eben uns jetzt eine neue Bildungsflanke irgendwie backen, wo wir sagen können, es wäre cool, so ein Projekt zu stemmen, aber so ist ganz gut.
Und man muss ja dazu sagen, dass es ja auch schon eine enorme Entwicklung gibt, so zu dem Start der Bildungsflanke und zu heute. Also am Anfang war es ja ein Ausflug, sage ich mal, an einem Tag, wo man was besucht hat. Jetzt ist es wirklich eine Bildungsfahrt. Also man bereist auch mit Theresienstadt auch eine andere Stadt, anderes Land oder so und ist 2 Tage unterwegs, hat auch viel mehr Zeit, so sich auch auszutauschen. Auch dass es jetzt, wie auch schon erwähnt worden ist, es 2 Vereine sind, was auch nochmal wichtig ist, dass so Jugendspieler sich auch untereinander nochmal austauschen können, kennenlernen können, vernetzen können zu dem Thema. Und von daher ist da schon viel passiert an Entwicklung. Aber wie Thomas schon gesagt hat, wäre es natürlich das ganz gut, das nochmal mit Vor- und Nachbereitung, das nochmal in einem kompakteren Rahmen quasi zu bringen. Genau.
Ja, vielen Dank für eure Auskünfte und euch weiter viel Erfolg bei eurer Arbeit im Fanprojekt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Fünfundzwanzigster Spieltag, 8. März, Sonntag, 13.30 Uhr, Karlsruher SC gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Karlsruhe, da war doch was. 2017 war dort die Football Army Dynamo Dresden zu Besuch. Die Folgen waren ziemlich bodenlos und haben im Nachgang viele Fans zusammengeschweißt und den Verbänden Zugeständnisse abgetrotzt und auch gezeigt, dass Fans sich organisieren und Öffentlichkeitsarbeit können. Seitdem haben sich auf dem grünen Rasen beide Mannschaften mehrfach wieder getroffen. So richtig große Lust dahin zu fahren, kommt aber nicht auf. Der KSC steht derzeit auf Platz 8 und hat mit dem Aufstiegsrennen definitiv nichts mehr zu tun. Nach unten ist der Abstand auch groß. Trotzdem könnte man sie gewissermaßen zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten zählen. Aus der Rückrunde stehen 12 Punkte, also genauso viele wie bei uns zu Buche.
Zuletzt gab es zweimal ein 3:1 gegen Kiel und Magdeburg. Damit haben sie echte Tabellennachbarn von Dynamo unten gehalten. Im Oktober gab es in Dresden ein 3:3. Jakob Lemmer traf damals zum viel umjubelten Ausgleich in der Nachspielzeit. Wir erinnern uns gerne. Ansonsten müssen sie auf ihren Stammtorhüter verzichten. Der sah wegen Zeitspiel seine 5. gelbe Karte und ist deshalb gegen Dynamo gesperrt. Wir hoffen, dass unsere Schwarz-Gelben von den letzten Spielen inspiriert antreten und punkten werden. Ja. 26. Spieltag, 15. März, Sonntag, 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Preußen Münster. Münster begann die Saison ordentlich, rutscht aber seit einiger Zeit in der Tabelle nach unten. Aus den letzten 10 Spielen resultieren für sie nur 8 Punkte. In der Rückrunde gab es nur 6 Punkte, allerdings konnten sie zuletzt in Braunschweig den ersten Sieg seit November holen. Im Hinspiel von Dynamo in Münster gab es ein 2:2, wobei leider Lars Bünning zum Spielende mit einem Eigentor den möglichen Auswärtssieg verhinderte. Sowas passiert eben. Besonders ärgerlich, weil er zuvor Dynamo in Führung geschossen hatte. Für uns bekanntester Spieler auf der Gegenseite dürfte Oliver Batista Meyer sein, der gleichzeitig mit derzeit 6 Toren deren bester Torschütze ist. Trotzdem sind sie eines der Teams, welches wir hinter uns lassen müssen, um die Klasse zu halten. Derzeit haben sie nur einen Punkt mehr auf dem Konto als Schwarz-Gelb. Wir erwarten wie beim Hinspiel eine hart umkämpfte Partie und freuen uns auf einen leidenschaftlichen Sonntagnachmittag in unserem Wohnzimmer Dynamo Allee.
Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuig- und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.